Einen schönen letzten Tag im Jahr wünscht Jakob Rüger. Wir wollen in den kommenden 25 Minuten zurückblicken auf ein emotionales und erfolgreiches, aber auch politisches und kontroverses Sportjahr 2022.
Das Olympiastadion in Peking erstrahlt im Glanz tausender kleiner Lichter.
Das wird Gold! Das wird Gold für Deutschland!
Ja, hast denn du die Pfanne heiß? Hast denn du die Pfanne heiß? Es ist Gold!
Schuss, Loris, Messi, Tor! Schiedsrichter kommt auf die Uhr, Tor!
Argentinien ist Weltmeister!
Es war einiges drin in diesem Sportjahr. Zum Abschluss gab es die erste Fußball-Weltmeisterschaft im europäischen Winter. Die WM in Katar war überlagert von politischen und menschenrechtlichen Diskussionen. Am Ende stand der Sport im Mittelpunkt und Argentinien krönte sich zum Weltmeister. Felix Mansel mit seinem Rückblick auf ein Turnier, das sich irgendwie anders angefühlt hat.
Welcome and good luck to all.
Die Eröffnungsfeier facettenreich. Hollywood-Flair und jede Menge arabische Elemente.
This is all so new.
Filmstar Morgan Freeman sorgt als Moderator für den internationalen Touch. Und dann der erste sportliche Paukenschlag. Argentinien verliert gegen Saudi-Arabien.
Das Tor! 2:1! Ich kann es nicht fassen!
Es ist eine fußballerische Sensation. Das Softthema der WM, die One-Love-Binde. Die FIFA droht England beim Tragen der Binde mit harten, aber nicht definierten Sanktionen. Harry Kane verzichtet auf das Protestzeichen. DFB-Präsident Bernd Neuendorf ist empört.
Die FIFA hat heute eine Aussage für Diversität und Menschenrechte untersagt. Das ist ein beispielloser Vorgang in der WM-Geschichte.
Dennoch knicken sie alle vor FIFA-Boss Gianni Infantino ein. Die Angst vor gelben Karten oder Sperren ist zu groß.
Die Iraner singen übrigens die Hymne nicht mit. Auch das wieder ein politisches Zeichen. Wir stehen geschlossen mit den Frauen im Iran. Ich krieg selbst gerade Gänsehaut.
Sie haben keine Angst und hätten doch allen Grund dazu. Ihnen droht Gefängnis oder auch mehr. Vize-Weltmeister Kroatien stürmt bis ins Halbfinale. Borna Sosa vom VfB Stuttgart kann es kaum fassen.
Für Kroatien, das hat nur 4 Millionen Leute, also ist riesig.
Geschichte wiederholt sich, auch für die deutsche Mannschaft. Genau wie bei der WM 2018 in Russland ist auch in Katar für das DFB-Team um Manuel Neuer schon nach der Vorrunde Schluss.
Das ist ein Debakel, es ist ein Desaster.
Tränen fließen auch bei CR7. Cristiano Ronaldo, ein Weltstar, vom eigenen Trainer degradiert, wird zum Bankdrücker, zum Statisten und schleicht nach dem Viertelfinalaus der Portugiesen schluchzend in die Kabine. Der Lichtblick der WM.
Magic Marokko steht im Halbfinale.
Der Star ist die Mannschaft. Ein neuer Fußballstern geht auf. Die Spieler feiern nach den Siegen mit ihren Müttern auf dem Rasen. Erstmals steht ein afrikanisches Land in einem WM-Halbfinale.
Messi, Messi, cantare, cantare, Tor!
Lionel Messi, von den Fans wie ein Gott verehrt, wartet auf die Vollendung seiner Karriere. Was fehlt, ist der WM-Titel. Der Fußballer von einem anderen Stern zeigt sich in Katar aber auch mal unterirdisch.
Was guckst du so, Idiot? Was guckst du so? Geh weiter, los!
Das ist der Beweis. Messi ist ein Mensch.
Argentinien ist Weltmeister!
Messi krönt sich zum König von Katar!
Lionel Messi setzt sich die Krone auf und vollendet seine unglaubliche Karriere mit dem WM-Titel.
Und was war das für ein Finale? Argentinien gegen Frankreich. 2:2 nach 90 Minuten, 3:3 nach Verlängerung. Am Ende musste das Elfmeterschießen entscheiden und Frankreich versagten zweimal die Nerven. Argentinien durfte jubeln. ARD-Reporter Sven Pistor war für uns 5 Wochen in Katar vor Ort und angesichts dieses Finales stellt sich die Frage, war das vielleicht beste und spannendste WM-Endspiel der Fußballgeschichte?
Es war das spektakulärste Endspiel einer Fußball-WM. Ich war selber im Stadion und konnte mein Glück kaum fassen, da gewesen zu sein, als Messi eben seine Karriere gekrönt hat. Aber was waren das für Wendungen? Nach 80 Minuten führten die Argentinier mit 2:0 und man stellte sich schon auf die Party ein und dann kommt Mbappé mit einem Doppelschlag, bringt Frankreich wieder zurück ins Spiel. Dann in der Verlängerung Messi mit dem 3:2 und dann in der 118. Minute Mbappé mit einem Elfmeter zum 3:3 und dann tatsächlich dieses Elfmeterschießen. Und Messi hat seine Karriere gekrönt und das ist auch ein Wahnsinn, finde ich. Mbappé hat insgesamt 4-mal ins Tor getroffen und ist nicht Weltmeister. Er war untröstlich auf dem Platz. Der französische Präsident Macron war da, aber auch das war kein Trost für Mbappé. Gefeiert haben die Argentinier. Ich war oben im Rang und um mich herum ganz viele Argentinier, die wirklich von Heulkrämpfen geschüttelt waren, denn es war emotional so aufgeladen und das dann hier zu erleben in Katar bei diesem Finale, das war schon der helle Wahnsinn.
Aus Sicht der deutschen Mannschaft verlief die Weltmeisterschaft alles andere als optimal. Wie schon 2018 musste die DFB-Auswahl nach der Vorrunde abreisen.
Willkommen aus Doha zum Auftakt in diese Weltmeisterschaft, auch für die deutsche Nationalmannschaft. Kopfballmöglichkeit Rüdiger! Elfmeter für die deutsche Fußballnationalmannschaft oder nicht? Elfmeter bestellt, die Bündner läuft an, schießt Tor! 1-0 für Deutschland! Da ist der gerade eingewechselte Spieler, das ist wieder neuer Nachschuss, Tor! Durch Rizzo Doan. Schon wieder wird's gefährlich und Tor durch Asano. Und Deutschland verliert schon wieder ein Auftaktspiel in ein großes Turnier.
Das ist für uns eine Vollkatastrophe.
Fiesta oder Fiasco? Oje gegen Ole.
Achtung, erste Chance für Spanien. Die Latte.
Tor für Spanien. Morata.
Sani, der aus dem Halbfeld in die Mitte gespielt, in den Strafraum. Füllkrug ist da. Tor.
Was für eine Geschichte.
1:1. Füllkrug nagelt das Ding unter das Dach.
Ein Hammer mit seinem rechten Fuß, also wirklich.
Oh, Tor für Costa Rica.
Das ist ja, frustrierend und enttäuschend.
Die machen hier das 2:1.
Wir hatten keine Effizienz in diesem Turnier.
Hoffnung und Entsetzen wechseln sich hier ab.
Da war vor Schlusspfiff schon klar, dass es nichts mehr wird.
Deutschland ist raus.
Es ist so ein bisschen ein Ohnmachtsgefühl.
Wir wissen es mit gnadenloser Gewissheit.
Das darf nicht passieren.
Wo bleibt das Brennen? Wo ist dieses Feuer, diese Gier?
Wir stehen wieder bei Null.
Und am Ende müssen wir jetzt nach Hause fahren.
Es war ein sportliches Desaster, das Konsequenzen hatte. Oliver Bierhoff, der Geschäftsführer Nationalmannschaft, trat zurück. Bundestrainer Hansi Flick bekommt weiter das Vertrauen des DFB. Lea Wagner hat ihn kurz nach der WM zum Interview getroffen.
Wie haben Sie die Enttäuschung verarbeitet?
Ja, man ist immer noch enttäuscht. Das ist ohne Frage so. Nicht nur wir, auch die Fans sind enttäuscht, dass wir so früh ausgeschieden sind. Und ja, für mich war natürlich schon wichtig, so nach dem Ausscheiden wieder anzukommen, um in die Normalität durchzukommen. Ich habe so die Informationsflut, die von außen normal immer kommt, die habe ich möglichst gering gehalten. Das heißt, ich habe ganz wenig gelesen und habe mich eher auf die Dinge konzentriert, die wir eigentlich machen sollen und wollten, jetzt auch im Trainerteam, dass wir einfach nochmal in uns gehen und das Ganze analysieren. Und das war die letzten Tage einfach auch unser Job.
Was kam bei dieser Analyse raus?
Ja, letztendlich ging es auch darum, einfach mal nochmal das Sportliche nochmal zu filtern. Wir haben 3 Spiele gehabt, wir haben 1 gegen Japan verloren, wir haben 1 Unentschieden gegen Spanien, 1 gewonnen gegen Costa Rica. Ich denke, die beiden letzten Spiele, da waren wir im Soll. Wenn das so im Vorfeld gesagt hätten, okay, Unentschieden und 1 Sieg, dann wären wir mit zufrieden gewesen. Und ohne Frage ist natürlich das Spiel gegen Japan dann gerade, ich sag mal, was 30 Minuten, die letzten 30 Minuten einfach auch nochmal für uns enttäuschend gewesen, dass wir da einfach auch nicht geschafft haben, aus den vielen Chancen ein Tor zu machen und dann natürlich auch, was dann auch bei uns letztendlich über die 3 Spiele, gerade auch im letzten Spiel in Costa Rica nochmal zum Vorschein kam, dass wir defensiv einfach nur Durchschnitt waren. Und wir waren offensiv, haben viele Torchancen, gerade in der Vorrunde oder in den Gruppenspielen haben wir die meisten Torchancen uns erarbeitet, rausgespielt. Die Effizienz hat halt gefehlt und da waren wir auf einem guten Weg, aber defensiv ist natürlich auch, gehört auch dazu. Von daher sind das die Dinge, die wir natürlich auch in der Zukunft angehen wollen.
Also ich höre so ein bisschen raus aus der sportlichen Analyse, war vor allem defensive Instabilität jetzt ein Thema. Konstanz über 90 Minuten, die Intensität hochhalten, Kompaktheit. Wo hätten Sie da als Trainer vielleicht besser auf die Mannschaft einwirken können, beziehungsweise haben Sie in den 2 Wochen für sich herauskristallisieren können, da habe ich vielleicht Fehler gemacht?
Letztendlich ist es ja so, wir haben das erste Spiel gegen Japan. Da war die fehlende Kompaktheit da, nicht da. Wir haben gegen Spanien ein hervorragendes Spiel gemacht. Ich glaube, da haben wir gezeigt, was es letztendlich auch bedeutet, eine gute Kompaktheit zu haben, auch eine gute Einstellung, eine Verteidigung. Und das sind so die Dinge, die einfach enorm wichtig sind, dass man von der ersten bis zur letzten Minute einfach auch die Mentalität hat, das Tor auch zu verteidigen. Und das haben wir da mit Sicherheit auch gehabt. Und das war sehr gut gegen Costa Rica. War es am Anfang gut, dann hat, wie gesagt, die Konstanz gefehlt. Und am Ende, am Ende haben wir trotzdem das Spiel gewonnen, weil wir einfach auch in der Offensive unsere Qualität haben. Mhm. Und das müssen wir einfach in der Defensive letztendlich auch vermehrt einbringen. Und,
also hatten Sie für sich jetzt nicht irgendwie eine Situation im Kopf, mit der Sie vielleicht gehadert haben, ganz persönlich?
Nein, gehadert nicht. Es sind ja immer so Dinge. Wir wollten im Vorfeld, ich sag mal, Oman, hat es ja auch geheißen, ja, warum spielen Sie es nicht ein? Mhm. Aber wir vom Trainerteam, wir wollten natürlich haben, dass wir möglichst zwei Halbzeiten spielen können mit jeweils 11 Mann, wo wir sagen, okay, das ist die Mannschaft, die wir im Fokus haben, die vielleicht auch spielen von Anfang an. Das ist unsere erste Elf ist und dann wechseln. Das ging aber nicht, weil natürlich auch der DFB natürlich gefragt ist, letztendlich auch Geld zu generieren. Das heißt, wir haben durch das, wenn du nur 6 auswechselst, ist ein offizielles Länderspiel. Wenn du mehr auswechselst, ist kein offizielles Länderspiel. Das heißt, weniger Einnahmen ist kein normales Länderspiel. Also letztendlich musst du immer mit Dingen dann auch da Rücksicht drauf nehmen. Mhm. Das haben wir gemacht. Trotzdem, glaube ich, war dann das, was wir gemacht haben, indem wir gesagt haben, okay, wir wollen jetzt einfach auch auf die Belastungssteuerung eher eingehen. Das heißt, wir wollen Spieler, die jetzt nochmal Spiele brauchen, Minuten brauchen, auch nochmal auf dem Platz sehen. Alle anderen gucken wir das, was sie reduzieren und dann fürs erste Spiel fit haben. Und das waren die Dinge, die wir dann halt gemacht haben.
Planen Sie noch mit altverdienten Spielern wie Manuel Neuer, wie Thomas Müller, mit Ilkay Gündoğan? Oder Sie sind am nächsten an der Mannschaft dran? Haben Sie das Gefühl, dass auch bezüglich der Hierarchie ein Umbruch notwendig sein wird?
Ja, es ist immer so, dass nach dem Turnier man mal so einen Ist-Zustand hat und dann auch guckt, okay, was kann die Zukunft bringen? Ja, wir haben da ein bisschen Zeit noch bis zum ersten Spiel im März. Trotzdem ist es natürlich so, haben wir uns auch Gedanken gemacht, was es ist. Aber das sind jetzt die Dinge, die ich jetzt in den nächsten Wochen noch mit den Spielern auch besprechen möchte. Es ist so, dass, es hat mal so schön, ich glaube, Sami Khedira hat das gesagt, zur Nationalmannschaft berufen oder nicht. Also es ist jetzt kein Grund, jetzt halt auch irgendeinen, wie sagen wir jetzt schon, zu sagen, okay, du bist draußen, du bist weg. Bei Manuel Neuer muss man einfach auch sagen, ist es entscheidend und wichtig jetzt erstmal. Und wir hoffen, drücken ihm die Daumen, dass er relativ schnell wieder kommt. Dass alles,
haben Sie schon Kontakt
dass alles
mit ihm?
Gut, ja, ich habe schon Kontakt mit ihm. Dass alles wieder gut verheilt. Und da muss man weitersehen. Und auch bei uns in der Nationalmannschaft ist der Leistungsgedanke oder das Leistungsprinzip auch vorhanden.
Also da haben Sie sich final noch nicht Gedanken gemacht, mit wem Sie weiter planen?
Natürlich haben wir uns Gedanken gemacht, aber ich denke, das ist jetzt nichts für die Öffentlichkeit.
Sagt Hansi Flick im Jahresabschlussinterview mit Lea Wagner. 2024, die Heim-EM, das nächste große Ziel für die deutsche Nationalmannschaft. Was die Männer nicht geschafft haben, das konnten die deutschen Frauen im Sommer auslösen. Eine Fußball-Euphorie rund um die Europameisterschaft in England. Marc Eschweiler war bei dem Turnier als Reporter dabei.
Diese Mannschaft hat ganz vielen Leuten in diesem Sommer eine Menge Spaß bereitet. Wir Reporter haben vor Ort relativ schnell gemerkt, mit welcher Freude und Energie Alexandra Popp und Co. bei der Sache waren. Die Nationalspielerinnen waren auch so nahbar, so ehrlich, so bodenständig. Und dann haben sie auch noch richtig tollen Fußball gespielt. Mit einer Leidenschaft und einem Teamgeist, das war unglaublich. Und damit hat die DFB-Elf die Herzen vieler Fans erobert. Es gab Rekordeinschaltquoten im Fernsehen. Viele Fans sind ja auch nach England gekommen, um die Mannschaft live zu sehen. Und deshalb war das für mich wirklich ein Sommermärchen, auch wenn das Finale gegen England unglücklich mit 1:2 nach Verlängerung verloren ging. Vorher wusste niemand so genau, was kann die Mannschaft, wo steht Deutschland eigentlich im internationalen Vergleich. Und dann stürmt das Team mit 13:1 Toren ins Finale. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hat eine Mannschaft geformt, die wieder Titel gewinnen kann und die ganz vielen Menschen Lust auf mehr gemacht hat, zum Beispiel auf die WM im kommenden Sommer in Australien und Neuseeland.
Die Vize-Europameisterschaft sollte einen Boom im deutschen Fußball auslösen. Das waren die Hoffnungen nach dem Turnier. Matthias Dröge ist dem einmal nachgegangen.
In den 12 Stadien der Frauenbundesliga ist so viel los wie noch nie. Von Wolfsburg bis München, von Köln bis Freiburg oder Frankfurt. Bei allen Clubs ist seit der erfolgreichen EM in England ein gewisser Aufschwung spürbar.
Wir haben davon geträumt und haben auch immer visioniert und haben gesagt, nach der Europameisterschaft, ich glaube, da passiert was und es ist tatsächlich eingetreten.
Man hört bei DFB-Vizepräsidentin Sabine Mamitsch ein breites Lächeln raus. Schon Anfang Dezember, also nach dem 9. Bundesligaspieltag, war der Zuschauerrekord aus der Saison 13-14 Tränen überschritten. Fast 175.000 Fans hatten die Spiele in dieser Hinrunde besucht. Die meisten davon kamen zum Eröffnungsspiel zwischen Frankfurt und Bayern.
Wenn die Stadien voll sind, ist einfach nochmal ein ganz anderes Gefühl zu spielen. Coole Atmosphäre, coole Stimmung. Es macht einfach Bock, dann auch vor vielen Zuschauern zu spielen.
Wolfsburgs Jule Brandt wird mit ihren 20 Jahren genau in dieser Hochphase groß. Ihre Kapitänin Alexandra Popp ist schon länger dabei und bestätigt diesen Boom.
Ja, es ist schon so, dass wenn man unterwegs ist in den Städten und so, dass man viel erkannt wird, dass man unglaublich viel positives Feedback bekommt, dass wir Leute polarisiert haben, die zum Teil gar keinen Frauenfußball zunächst geschaut haben, aber wir durch die Art und Weise, wie wir aufgetreten sind, Fußball zu spielen, aber auch wie wir als Mannschaft aufgetreten sind, ja, die Leute irgendwie beeindrucken konnten.
Um diese Euphorie nach dem Sommermärchen mit in den Liga-Alltag zu nehmen, arbeitet der Deutsche Fußballbund um Sabine Mamic vor allem an größerer Sichtbarkeit.
Im Moment sind diese Konzepte, Highlight-Spiele perfekt aufgegangen. Wir haben einen Schnitt von 3.129 Zuschauern. Das ist wirklich top. Letztes Jahr hatten wir 384, das nur mal so als Vergleich.
Genau so sichtbar soll es im nächsten Jahr weitergehen. Dabei sollen der neue TV-Vertrag mit Bundesligaspielen im Free-TV helfen, aber auch weitere gute Auftritte der Nationalmannschaft, idealerweise bei der WM. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hat noch weitere Ideen, um die Bundesliga nach vorne zu bringen.
Wir brauchen eine Liga, wo ich finde, dass es Grundgehälter braucht, wo ich finde, dass jede Spielerin, die in der Frauen-Bundesliga spielt, auch die Möglichkeit haben muss, Profifußballerin zu sein, dass es bessere Trainingszeiten dann gibt, dass es eine bessere medizinische Betreuung gibt, dass wir eine andere Infrastruktur haben.
Klar ist, der Hype nach der Euro ist geblieben.
Das ist doch eine gute Nachricht, auch wenn der Hype am abstiegsbedrohten Team von Turbine Potsdam vorbeigeht. Das Sportjahr 2022 begann mit den Olympischen Winterspielen in Peking. Und auch hier gab es im Vorfeld Bedenken und politische Diskussionen abseits des Sports.
Und das olympische Feuer, es brennt in Peking.
Welcome to the Olympic Winter Games Beijing 2022.
Also eigentlich haben an diesem Ort Olympische Winterspiele nichts zu suchen.
Das wird Gold! Das wird Gold für Deutschland!
Ja, hast denn du die Pfanne heiß? Hast denn du die Pfanne heiß? Es ist Gold!
Victoria Karl ist Olympiasiegerin und Katharina Hennig auch!
Unglaublich. Es ist einfach verrückt.
Die Spiele von Peking haben einen Dopingfall.
Kamila Valieva.
Und der nächste Sturz. Und der nächste Sturz.
Ein 15-jähriges Mädchen, ob wir die jemals wiedersehen, dieses Talent.
Der Wind pustete einfach mal wieder viel zu stark.
Brrr. Bis zu minus 25 Grad in den Bergen.
Es gibt schon Tage, da ist es schon sehr grenzwertig und bitterkalt.
Ja, einen schönen Gruß von mir hier aus der Quarantäne.
Aus der Corona-Quarantäne auf die Schanze und die Loipe, Erik Frenz.
Es war ein harter Lauf.
Jetzt muss er beißen, jetzt muss er alles reinlegen, was er hat.
Ich habe es gerade eben erst erfahren, dass wir Silber geholt haben. Ja, ich bin überglücklich.
Gold Medalist and Olympic Champions. Germany.
Das ist kein Rodeln mehr, das ist Fliegen! Sie fliegen zum nächsten Olympiasieg!
Die Goldgeisi hat's gemacht!
Francesco Friedrich, der erfolgreichste Bobpilot aller Zeiten!
War genial hier und da sind wir wahnsinnig stolz, dass wir das so hingekriegt haben.
Das Olympiastadion in Peking erstrahlt im Glanz tausender kleiner Lichter.
21.37 Uhr in Peking, die olympische Flamme ist erloschen.
I declare the 24th Olympic Winter Games Beijing 2022 closed.
ARD-Reporter Frank Hollmann war bei den Olympischen Winterspielen vor Ort in Peking und er versucht einmal einzuschätzen, was von diesen Spielen am Ende bleibt.
Eine sehr gemischte Bilanz. Das waren auf der einen Seite die sehr beeindruckenden Wettkampfstätten, die von nahezu allen Athletinnen und Athleten auch gelobt wurden. Selbst wenn sie sich an einige Bilder und Umstände erst gewöhnen mussten, denn schon beim Anflug konnte man die Skipisten erkennen, die sich als weiße Kunstschneebänder durch ansonsten graubraune Hügel zogen, in einer Gegend fast ohne Niederschläge. Dennoch, auch diese Pisten waren top, da gab es keine Klagen der Teams. Schwieriger waren da schon die ganzen Corona-bedingten Umstände. Alle Olympia-Anlagen waren hermetisch abgeriegelt, mit kilometerlangen Zäunen. Überall Checkpoints, täglicher Covid-Test. Die immer freundlichen chinesischen Helferinnen und Helfer begegneten uns nur in Ganzkörperschutzanzügen und ihr Lächeln konnten wir nur erahnen hinter Masken und Schutzbrillen. Ein Kontakt, gar ein Einblick in das Land der Gastgeber war so unmöglich. War es aber auch, zu diesem Zeitpunkt der Pandemie wären Olympische und Paralympische Spiele in einem Ballungsraum mit rund 25 Millionen Menschen anders wohl nicht möglich gewesen.
Und dann wurden die Winterspiele auch noch überschattet vom russischen Angriff auf die Ukraine.
Erst kam Wladimir Putin als höchstrangiger Gast zur olympischen Eröffnungsfeier, während die meisten Staatsgäste des Westens fernblieben. Und dann griff Putins Armee in der Pause zwischen den Olympischen und Paralympischen Spielen den Nachbarn an. Die Bilder des ukrainischen Teams, ihre Rufe nach Frieden für die Ukraine, ihre Delegation, die jede Pressekonferenz, jede Kamera nach einer gewonnenen Medaille nutzte, um auf das Drama, die Katastrophe in ihrer Heimat hinzuweisen, diese Bilder haben sich bei mir eingebrannt.
Sagt ARD-Reporter Frank Hollmann im Rückblick auf die Olympischen und Paralympischen Winterspiele. Eine Debatte um eine Olympiabewerbung von Deutschland haben die European Championships in München ausgelöst. 10 Tage lang drehte sich im August in der bayerischen Landeshauptstadt alles um den Sport. Eva Heime.
Lückenkämper! Der goldene Blitz! Gina Lückenkämper ist die Europameisterin.
Oh, geil.
Wirklich obercool. Wir haben gesagt, Fahnen, wirklich olympisches Feeling. Und das wollten wir haben.
Es war richtig geil. Die Stimmung war atemberaubend.
Das ist ein Hexenkessel hier in München.
Ja, super. Wir waren am ersten Tag und am letzten Tag.
Magische Momente in diesem Sommer in München. Bei den European Championships. Dem größten Multisportereignis in der Stadt seit Olympia 1972. Medaillenregen für Deutschland. 26 Gold, 20 Silber und 14 Bronzemedaillen. Und ganz viel Sonnenschein. Über der Stadt und dem Olympiapark. Einfach alle waren am Strahlen. Die Athletinnen und Athleten, die Volunteers, das Publikum und auch die Reporter.
Und es sind noch 10, es sind noch 5. Und jetzt ist die Kirsche auf der Torte. Go, go, go!
Sagt der Körper, du kannst nicht mehr, aber die Massen haben mich einfach getragen.
Ich wäre keine 4:10 gelaufen ohne dieses Publikum.
München ist der Wahnsinn.
Die Magie war in der ganzen Stadt zu spüren. Ausverkaufte Arenen für Klettern und Beachvolleyball am Königsplatz, volle Straßen beim Marathon und Radrennen, großartige Stimmung im Olympiapark. München zeigte sich von seiner besten Seite. Ein weiterer großer Sieger der Veranstaltung, der Olympiapark von 1972. Auch nach 50 Jahren sind die Hallen und Arenen noch exzellent für ambitionierten Sport geeignet. Keine einzige bleibende Sportstätte wurde neu gebaut. Und das Olympia-Feeling kam beim ein oder anderen auf jeden Fall wieder hoch.
Wir waren vor 50 Jahren schon hier und ich muss sagen, es hat sich wenig verändert. Gott sei Dank, alles super erhalten.
Es war unheimlich tolle Stimmung, gute Laune. Und ich finde es absolut super, dass sich die Chance bietet, jetzt 50 Jahre später im Endeffekt die gleichen Sportstätten noch zu nutzen und auch da ein ähnliches Event zu machen.
Super, weil ich war nämlich 72 auch schon dabei. Da fühlt man sich gleich wieder 50 Jahre jünger.
München mit Herz, gell?
Und wer weiß, nach 7 gescheiterten Anläufen steht nun eine neue deutsche Olympiabewerbung im Raum, die vielleicht gerade mit den Erfahrungen von München 2022 punkten kann.
European Championships in München, Olympische Winterspiele, die Europameisterschaft der Fußballerinnen und zum Abschluss noch die Fußball-WM in Katar. Dieses Jahr versprach ein Supersportjahr zu werden. Doch nach Russlands Angriffskrieg in der Ukraine rückte der Sport wieder einmal in den Hintergrund. Umso wichtiger, dass dennoch wieder so etwas wie Normalität im Sport Einzug gehalten hat, kommentiert Christian von Stülpnagel.
Es hätte so schön sein können. Endlich wieder volle Stadien, zehntausende Fans im Olympiapark in München, Begeisterung durch eine starke deutsche Frauenfußballnationalmannschaft. Die Rückkehr zur Normalität nach den Corona-Jahren hat Hoffnungen auf ein großartiges Sportjahr geweckt. Doch die von Corona überschatteten Olympischen Winterspiele sind kaum vorbei, da wird der Sport von einem anderen politischen Thema überlagert. Auf einmal herrscht Krieg. Schnell schließen viele Verbände russische Sportler aus, um ein Zeichen der Isolation nach Russland zu senden. Ein richtiges und wichtiges Signal, auch wenn es ebenso viele Sportler trifft, die mit dem Überfall durch ihr Heimatland gar nicht einverstanden sind. Aber wie soll man Athleten aus der Ukraine vermitteln, gemeinsam mit Sportlern aus dem Land auf dem Siegertreppchen zu stehen, das die eigene Heimat auslöschen möchte? Es mag zynisch anmuten, dass im Wembley-Stadion in London zum Ende der Fußball-Europameisterschaft der Frauen eine riesige Party gefeiert wird, mit dem Happy End für die Gastgeberinnen. Und dass nach den European Championships in München wieder ernsthaft über eine Olympiabewerbung aus Deutschland diskutiert wird. All das, während am anderen Ende des Kontinents Menschen durch Bomben sterben. Doch der Sport kann in dieser Zeit einen Eindruck von Normalität vermitteln. Nach den Corona-Jahren die Menschen wieder zusammenbringen, sie die Gräuel dieser Welt kurz einmal ausblenden lassen. Wichtig ist dabei nur, die Realität sollte bei aller Freude über den Sport nicht vergessen werden.
Christian von Stülpnagel. Damit beschließen wir das Sportjahr 2022. Auch das nächste Jahr wird sportlich für viele Emotionen, Höhepunkte, aber auch Diskussionen und kontroverse Schlagzeilen sorgen. Und wir werden im Sport bei RBB24 Inforadio darüber berichten, einordnen und bewerten. Jakob Rüger wünscht Ihnen einen schönen Silvesterabend.
RBB24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.